mit Trump ist die Welt protektionistischer geworden, aber seit der globalen Finanzkrise übersteigt die Zahl protektionistischer Maßnahmen die Zahl der liberalisierenden Maßnahmen. Das heißt, die Welt hat sich seither zunehmend in Richtung Protektionismus entwickelt. Aber wir hatten einen sprunghaften Anstieg des Protektionismus seit der Pandemie. Das ist sehr deutlich in den Daten zu beobachten.
Und damit hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Ausgabe von ErstStimme, dem Podcast für politische Bildung. Wir sprechen jeden Monat mit Menschen, die in Politik, Wirtschaft und Gesellschaft was zu sagen haben oder etwas darüber zu sagen haben. Heute geht es bei uns um das Thema Außenhandel in Zeiten von Donald Trump. Ich bin Michael Scheppe, schönen guten Tag zusammen. Ja, auf den Titelblättern der Zeitung und in den Hauptnachrichten im Fernsehen kommt man an ihm nicht vorbei. Donald Trump, schon in seiner ersten Amtszeit als US-Präsident, hat er ja auf Strafzölle und Handelsbarrieren gesetzt. Und in den letzten Monaten ist seine America-First-Politik ja dann nochmals ein ganzes Stückchen eskaliert. Mit Zöllen, das ist wohl Trumps Lieblingswort, will er seine eigenen Industrien schützen und geopolitischen Druck ausüben. Vor allem aber hebelt er die seit Jahrzehnten geltenden Regeln des freien Welthandels und der globalen Handelsordnung aus. In Wirtschaft und Politik wirft das Fragen auf. Ist der Welthandel jetzt im Abgrund? Welche Zukunft hat Globalisierung noch? Und welche Folgen haben Strafzölle für die Wirtschaft in Deutschland? Das möchte ich heute mit einer Frau besprechen, die Antworten liefern kann. Sie stammt aus Brasilien, promovierte zwischen 2007 und 2012 an der Universität Mannheim und wechselte dann an die Ludwig-Maximilians-Universität in München. Seit mittlerweile 5 Jahren leitet sie am IFO-Institut das Zentrum für Außenwirtschaft. Und sie hat auch noch die Professur für die Ökonomik der Globalisierung an der LMU inne. Also eine wirkliche Expertin für Außenhandel. Die Rede ist von Lisandra Flach, mit der ich jetzt in München verbunden bin. Schönen guten Tag, Frau Flach.
Guten Tag, Herr Scheppe. Danke für die Einladung.
Frau Flach, ich würde gerne mit einer persönlichen Frage einsteigen. Wie gern schauen Sie gerade eigentlich Nachrichten? Sind Sie genervt von dem, was Donald Trump so macht? Oder vielleicht auch ein Stück weit erfreut, weil ja Ihr Thema Außenhandel eine so prominente Bühne bekommt?
Ja, also in der Tat hat das Thema aus den falschen Gründen an Bedeutung gewonnen. Der Außenhandel spielt nach wie früher eine wichtige Rolle für die deutsche Wirtschaft. Mhm. Die deutsche Wirtschaft ist sehr stark in globale Wertschöpfungsketten eingebunden, aber aufgrund der vielen Krisen, die unmittelbare Auswirkungen auf die globale Lieferkette hatten, ist tatsächlich ein fundiertes Wissen in diesem Bereich besonders wichtig und hat vielleicht sogar an Bedeutung gewonnen. Mhm. Und ja, ich schaue sehr gerne, lese sehr gerne die Nachrichten und wir haben auch in Februar teilweise in Stundentakt neue Szenarien berechnet und neue Analysen gemacht. Die Lage bleibt sehr dynamisch.
Ja, ich glaube, so geht es Medien und Managern und anderen Wissenschaftlern auch, weil man weiß morgens ja nie so genau, was über Nacht in Amerika wieder passiert ist. Frau Flach, vielleicht lassen Sie uns zu Beginn des Podcasts einmal alle Hörerinnen und Hörer nochmal abholen und auf einen Stand bringen. Es ist uns ja allen irgendwie klar, dass Deutschland eine exportorientierte Nation ist. Aber wie wichtig ist der Außenhandel für die deutsche Wirtschaft?
Der Außenhandel spielt eine zentrale Rolle für die deutsche Wirtschaft. Also die Wettbewerbsfähigkeit deutscher Unternehmen hängt vom Zugang zu internationalen Vorleistungen, aber auch zu globalen Märkten ab. Also auch wenn die Rufe nach Protektionismus lauter werden, eine internationale Abschottung wäre für eine offene Volkswirtschaft wie die deutsche Volkswirtschaft sehr kostspielig und wir wären deutlich ärmer. Also eine Volkswirtschaft wie Deutschland kann nur nachhaltiges Wachstum durch die Einbindung in globale Lieferketten erreichen. Mhm. Aber klar müssen wir auf die veränderten globalen Rahmenbedingungen reagieren. Und auch deswegen hat der Ansatz des De-Risking quasi eine Risikominderung an Bedeutung gewonnen. Also es handelt sich dabei um einen Balanceakt, Sicherheit und Souveränität zu stärken, ohne dabei protektionistische Einzelinteressen zu verfolgen und den Wohlstand zu opfern. Also wir sollten jetzt nicht die Vorteile der globalen Arbeitsteilung aufgeben, sondern uns an die veränderte geoökonomische Lage anpassen.
Lassen Sie uns vielleicht noch einen Fakt zu Beginn einstreuen. Sie haben gesagt, die deutsche Wirtschaft, der Außenhandel ist für die deutsche Wirtschaft sehr wichtig. Nun arbeiten ja viele Menschen in Deutschland im industriell geprägten Mittelstand. Und die fragen sich vielleicht, wenn sie die Nachrichten schauen, kann mir das nicht egal sein, was der Trump da erzählt? Wie wichtig ist denn für die Industrie, für die deutsche Industrie, der Freihandel mit der USA, mit den USA im Speziellen? Welche Rolle hat Amerika im Außenhandel mit Deutschland und Europa?
Ja, so die USA sind weiterhin also quasi der wichtigste Handelspartner für die deutsche Wirtschaft. Und auch Unternehmen, die nicht direkt im internationalen Handel tätig sind oder nicht direkt mit den USA handeln, spüren die Auswirkungen von Zöllen und Protektionismus. Ja, und zwar über globale Lieferketten. Wenn zum Beispiel Vorleistungen teurer werden, was unmittelbare Auswirkungen auf die Kosten und auf die Inflation hat. Also kommt es zu einer Kostenerhöhung oder zu Störungen in der Lieferkette, dann kann das auch sehr schnell andere Firmen entlang der Wertschöpfungskette treffen und die Inflation treiben. Also wie eng die Weltwirtschaft verflochten ist, zeigte sich besonders deutlich während der Pandemie.
Das
Das,
stimmt, ja.
damals wurde das Thema auch sehr stark diskutiert. Aber auch, so auch ein Handelskonflikt mit einem Land, wie USA kann sehr starke Auswirkungen auf die deutsche Wirtschaft haben.
Frau Flach, das, was in den USA gerade passiert, kann man ja, glaube ich, auch ohne Übertreibung als beispiellos bezeichnen. Und Trump argumentiert ja gerne damit, vom Rest der Welt irgendwie unfair behandelt zu werden und dass amerikanische Exporteure mit höheren Zöllen systematisch von anderen Ländern benachteiligt werden. Sie, Frau Flach, vom IFO-Institut, haben in einer aktuellen Studie die Zollsätze in den USA und in der EU mal miteinander verglichen. Zu welchem Ergebnis sind Sie denn gekommen? Sind die Zölle der ganzen Welt unfair gegenüber Trump und den USA?
Nein, so ist es nicht. Also wir haben tatsächlich berechnet für alle Produkte und gezeigt, dass die Zolllücke zwischen der EU und den USA um durchschnittlich bei 0,5 Prozentpunkte liegt. Das heißt, die Zolllücke ist sehr gering. Ne? Das heißt also, unfair sind diese Zölle nicht. Ne? Aber ja, also mit Trump ist die Welt deutlich protektionistischer geworden. Ne? Es war zu erwarten, dass die Regierung oder dass die US-Regierung Zölle erheben wird und den Protektionismus verstärken würde. Aber die Art und Weise, wie dies am 2. April umgesetzt wurde, war völlig unerwartet. Und das hat schon für sehr viel Unsicherheit bei Unternehmen gesorgt.
Absolut, ja.
Und die US-Zollerhöhung ist wahrscheinlich die bedeutendste unilaterale Zollanhebung seit Jahrzehnten.
Ja.
Und diese Zollerhöhung markiert auch in gewisser Weise einen Wendepunkt für die Weltwirtschaft und gefährdet auch fast 80 Jahre regelbasierter Handel und Multilateralismus. Also das heißt, da sind quasi die größten Risiken für die Weltwirtschaft, also dieser starken Anstieg des Protektionismus.
Sie haben gesagt, es gibt eine Zolllücke zwischen der EU und den USA. Heißt es also, dass es ein paar Industrien gibt, in der die Europäische Union Exporte aus den USA besonders hoch besteuert, verzollt? Oder sind das Ausnahmen, diese Industrie? Ich will nur noch mal verstehen, ob das gerechtfertigt ist, was Donald Trump da regelmäßig argumentiert.
Ja, also insbesondere in der Landwirtschaft bleibt die EU stark protektionistisch, aber in andere Bereiche sind die Zölle und insbesondere die Zölle, die im Rahmen der Welthandelsorganisation auch quasi festgelegt werden, auch weiterhin fair. Ne? Und bei es gibt nicht so viele, ja, nicht so viele Sektoren, bei denen sich diese Zolllücke sehr stark unterscheidet.
Okay, das heißt, unterm Strich können wir sagen, eigentlich gibt es einen fairen Welthandel oder zumindest einen fairen Handel zwischen Europa und den USA. Zumindest hat es den gegeben in den letzten Jahrzehnten.
Genau. Und dann muss man auch dazu sagen, dass die USA, was auch ein Großteil des Handels zwischen EU und den USA ist im Bereich Dienstleistungshandel. Und im Bereich Dienstleistungshandel gibt es keine Zölle. Ne? Und ja, so knapp die Hälfte der EU-Importe aus den USA sind Dienstleistungen.
Frau Flach, wir haben gerade über fair und unfair gesprochen. Diese 9 Zölle, die Donald Trump angekündigt hat, würden die dann für eine Gleichberechtigung auf dem Weltmarkt sorgen? Wäre es dann fair?
Nein. Also erstens hätten die Zölle, also vor allem die angedrohten 50% Zölle für EU-Importe, sehr starke negative Auswirkungen auf die deutsche Industrie. Ne? Also wir haben auch berechnet, dass die Wertschöpfung der deutschen Industrie um knapp 2,7% zurückgehen könnte. Also das sind sehr starke Auswirkungen. Also 60% der deutschen Exporte in die USA sind Maschinen, Pharmaprodukte und Autos, ne? Und also die Zölle hätten schon auch wenn aktuell Pharma ausgenommen werden, ne, von den Zöllen werden, hätten die Zölle sehr starke Auswirkungen auf die deutsche Wirtschaft. Die Frage ist, ne, also welche Sektoren am Ende tatsächlich betroffen werden. Also aktuell werden gewisse Sektoren wie Pharmaprodukte oder Elektronikprodukte ausgenommen. Aber bei anderen Produkten wie Stahl, Aluminium, Autos, Autoteile werden, na, also jeweils 25% Zölle erhoben und diese Sektoren leiden sehr stark. Das heißt also, ja klar, also wir haben dann unterschiedliche Szenarien berechnet und die Frage ist, welches Szenario am Ende tatsächlich in Kraft tritt.
Aber jedes Szenario hat einen Impact, ne? Negativen, wenn ich das richtig gelesen habe.
Genau, also bei jedem Szenario, also so gut wie alle, was wahrscheinlich interessant dabei ist, ist, dass fast alle Sektoren werden negativ betroffen. Und das liegt daran, dass die Sektoren auch sehr stark in globalen Wertschöpfungsketten eingebunden sind und dann quasi entlang der Wertschöpfungskette auch negativ betroffen werden. Also wenn beispielsweise Maschinen negativ betroffen sind, dann haben auch andere Industrien auch negative Effekte durch diese indirekte Effekte über die Wertschöpfungskette. Die Frage ist auch, welche Zölle auf China und andere Länder erhoben werden, weil die deutsche Wirtschaft, also was wir auch zeigen, ist, dass die deutsche Wirtschaft quasi dreimal betroffen ist. Einmal, weil Deutschland weniger nach USA exportiert,
Weil es sich für die Unternehmen eben nicht mehr lohnt finanziell.
weil für die Unternehmen teurer wird.
Genau.
Aber zweitens exportiert Deutschland weniger nach China. Ne?
Ah, wie kann das sein?
Ja, weil China, wenn China jetzt weniger in die USA exportiert und weniger wettbewerbsfähig ist, Dann importiert auch China weniger aus Deutschland, weil Deutschland sehr viele Vorleistungen nach China exportiert. Das heißt, wenn China auch weniger wettbewerbsfähig ist, dann importiert das Land auch wenige Produkte aus Deutschland. Und die deutsche Wirtschaft ist somit auch negativ betroffen, weil sie auch weniger Produkte nach China exportiert.
Und
Das ist die
drittens?
zweite Auswirkung. Die dritte Auswirkung ist, die Produkte, die vorher in die USA exportiert wurden, werden jetzt woanders landen. Also China hat sehr viel in die USA exportiert und diese Produkte werden jetzt teilweise nach Europa oder nach Deutschland exportiert. Das heißt also, der Wettbewerbsdruck in Deutschland steigt auch.
Ist das eine gute oder eine schlechte Nachricht?
Es hängt davon ab. Also das ist auch hängt von dem Sektor ab. Ne? Also es kann ein Vorteil sein, wenn wir sagen, wir hätten ja Zugang zu günstigeren Vorleistungen, was
Genau.
auch zu einer geringeren Inflation führt oder geringere Preise auch führt. Aber es kann auch bedeuten, dass Unternehmen jetzt auch höhere Wettbewerb haben. Ne?
Und dann einen
Also
höheren
wird
Preisdruck, mit einem
genau.
höheren Preisdruck kämpfen, ja.
Genau, also das, also es hängt davon ab, dann, also das ist schon die wichtige Frage, ne? Also ist es ein Vorteil oder ein Nachteil? Für einige Sektoren könnte es ein Vorteil sein. Für andere Sektoren könnte der Wettbewerbsdruck einfach sehr stark sein und
Haben Sie
negative
Beispiele,
Auswirkungen.
für welche Sektoren es positiv sein könnte und für welche Sektoren negativ?
Ja, also bei Sektoren wie zum Beispiel Rohstoffe für die Produktion von Schlüsseltechnologien in Deutschland könnte das ein Vorteil sein, weil wir Zugang zu günstigeren Vorleistungen haben. Für andere Sektoren wie Maschinen beispielsweise könnte ja in gewisse Branchen eine ja, zu negative Auswirkungen führen, wenn jetzt der Wettbewerbsdruck steigt.
Nun, ich finde, Europa darf sich auch nicht kleiner machen, als es eigentlich ist. Ich meine, hier leben ja auch 450 Millionen Menschen, also auch 450 Millionen potenzielle Konsumenten. Lassen sich die Exporte, die aus den USA wegfallen, womöglich durch Zölle, lässt sich das hier nicht kompensieren? Also ist das nicht irgendwie auch womöglich eine positive Nachricht, dass man sich von dem Risiko USA unabhängiger macht? Das ist ja dieses Stichwort des De-Riskings. Oder würden Sie sagen, hat der freie Welthandel ohne Zölle dann am Ende doch mehr Vorteile, als sich quasi nur auf Europa zu fokussieren?
Ja, was wir zeigen ist, also beispielsweise bei einem Basiszoll von 10% würden die deutsche Exporte in die USA um knapp 15% zurückgehen. Ja? Und tatsächlich ist es so, dass die gesamtdeutsche Exporte um knapp 1% zurückgeht. Und das liegt daran, dass es zu Handelsverschiebungen, dieser Rückgang der Exporte in die USA durch einen Anstieg der Exporte in andere Länder teilweise kompensiert werden kann, aber nicht komplett. Also das heißt, die gesamtdeutsche Exporte würden schon zurückgehen und das bedeutet dann schon einen negativen Schock für die deutschen Unternehmen.
Okay, und das ist in Zeiten, wo wir ja ohnehin mit einer wirtschaftlichen Flaute kämpfen, jetzt nicht gerade hilfreich, um es mal so zu formulieren, ne?
Genau, also was wir berechnet haben, ist, dass die Trump-Zölle oder die zumindest also die Zölle, die am 2. April angekündigt wurden,
Ja.
zu einem dauerhaften Rückgang des BIP von circa 0,3% führen könnte. Und das ist bei einer Volkswirtschaft, die aktuell nicht wächst, schon sehr viel.
Frau Flach, nachdem wir über die Folgen gesprochen haben, lassen Sie uns doch über mögliche Reaktionen sprechen. Und es gibt irgendwie ganz unterschiedliche Reaktionen. Einige Länder wie die Schweiz oder Großbritannien, die verzichten ja auf Gegenmaßnahmen und hoffen so auf einen Deal mit Trump. China hingegen hat die Situation mit Gegenzöllen relativ schnell eskalieren lassen. Und dann haben wir noch die EU, die droht zwar mit Gegenzöllen, hat die jetzt aber auch pausiert für diese 90 Tage. Was ist denn die beste Reaktion? Nichts tun, eskalieren lassen oder irgendwie abwarten?
Ja, tatsächlich, also zum Beispiel China und das Vereinigte Königreich haben sehr unterschiedlich auf die Trump-Zölle reagiert, ja, und zwei verschiedene Wege eingeschlagen. Die EU hatte ja so einen Mittelweg gefunden.
Genau.
Das Vereinigte Königreich verzichtet auf Gegenmaßnahmen und hoffte durch Zugeständnisse auf einen Deal mit Trump. Und China, ne, reagierte mit hohen Gegenzöllen. Mhm. Was wir dann beobachtet haben, war, ne, so eine Eskalation des Zollkonflikts. Und ich kann mich erinnern, dass ich im Februar zeitweise auch alle paar Stunden ein neues Szenario mit neuen Zöllen simuliert haben, ne, weil die Lage so dynamisch war.
Ja.
Und das waren tatsächlich die zwei Modelle. Ne? Also die EU hat eher so einen Mittelweg gefunden. Also wir könnten das quasi als eine Zuckerbrot- und Peitsche-Strategie, ne, so nennen. Ja. Das ist, und wahrscheinlich jetzt in dem Fall, ne, so in dem Fall war die Langsamkeit der EU im Fall Trump, also insbesondere nach dem 2. April, sogar ein Vorteil.
Ne? Warum? Also man wirft der EU ja immer vor, dass sie so langsam ist. Warum? Warum kann das ein Vorteil sein?
Ja, also in dem Fall, also aus meiner Sicht, wäre da am 2. April eine übereilte Reaktion mit Gegenzöllen sogar kontraproduktiv gewesen, weil eine zu schnelle Antwort eine Eskalationsspirale hätte auslösen können.
Ja.
Und also eine Zollspirale ist weiterhin das größte Risiko für die Weltwirtschaft. Also die entscheidende Frage ist hier, wie andere Länder reagieren. Ne? Nicht nur auf die US-Zölle, sondern auf Protektionismus im Allgemeinen. Also dass sich Länder von der Weltwirtschaft abschotten, ist das größte Risiko für die deutsche Wirtschaft. Mhm. Und das heißt, also es ist wichtiger denn je, die Handelsbeziehungen und das Netzwerk zu stärken, auszuweiten und zusammenzuhalten. Also die jetzt zur Reaktion der EU, was Sie gefragt haben, also die Europäische Union sollte mit Geschlossenheit auf die US-Zölle reagieren und klar so mit konkreten Gegenmaßnahmen androhen.
Und das ist auch klug, mit Gegenmaßnahmen zu drohen, weil das könnte ja auch Vorprodukte wieder verteuern und Handelshemmnisse aufbauen, nicht wahr?
Mit Sicherheit, ja. Aber es ist auch wichtig, dass die EU zeigt, dass es auch Wege gibt, zu reagieren. Ne? Dass Trump nicht den Eindruck hat, dass er die Zölle verhängen kann und dass die EU nicht reagieren wird. Also da ist eigentlich viel Spieltheorie drin.
Ja.
Ne? Also dass die EU zeigt, dass sie erstens geschlossen, aber auch mit konkreten Maßnahmen reagieren kann, falls Trump die Zölle verhängt.
Also halten wir aus den Lehren aus der Spieltheorie fest, zu eine rasche Eskalation ist der falsche Weg, gar nichts tun ist auch der falsche Weg, sondern eine abwartende Handlung mit Gegendrohungen scheint die beste Variante zu sein, um auf Trump zu reagieren.
Genau, die Frage ist dann auch klar, ne, so mit welcher Glaubwürdigkeit oder haben die Gegenzölle Glaubwürdigkeit?
Ja,
ne?
Nur
Wie
drohen und
lange,
nichts tun ist auch nicht hilfreich, ne?
Genau, das ist die Frage, wie lange sind sie noch aufschiebbar? Und da muss die EU dann schon diese, also Listen erstellen und konkrete Gegenmaßnahmen androhen. Das ist auch wichtig, ne? Weil also da ist die Glaubwürdigkeit von Gegenzöllen sehr wichtig, ne? Also wie lange sie aufschiebbar sind.
Frau Flach, lassen Sie uns vielleicht doch noch einen Schritt von der Aktualität weggehen und ja, ich sag mal, über die Zukunft der Globalisierung sprechen. Da könnte man wahrscheinlich stundenlang drüber philosophieren. Ich versuche es mal mit der Frage: Steht der Welthandel jetzt am Abgrund oder verlagert er sich einfach nur, ich sag mal, in Richtung Asien?
Ja, wir beobachten in der Tat eine Verschiebung der globalen Mächte und der globalen Lieferketten. Protektionismus ist aber kein neues Phänomen. Also mit Trump ist die Welt protektionistischer geworden, aber seit der globalen Finanzkrise übersteigt die Zahl protektionistischer Maßnahmen die Zahl der liberalisierenden Maßnahmen. Das heißt, die Welt hat sich seither zunehmend in Richtung Protektionismus entwickelt. Aber wir hatten einen sprunghaften Anstieg des Protektionismus seit der Pandemie. Das ist sehr deutlich in den Daten zu beobachten. Der Unterschied heute ist, dass die geoökonomischen Risiken und Herausforderungen komplexer geworden sind und auch die Unsicherheit hat deutlich zugenommen. Also es war schon zu erwarten, ne, dass die Trump-Regierung Zölle erheben wird und den Protektionismus verstärken würde. Aber die Art und Weise, wie das umgesetzt wurde, hat zu sehr viel Unsicherheit gesorgt und die Unsicherheit ist sehr stark gestiegen.
Beobachten Sie das mit Sorge, diese protektionistische Entwicklung als Außenhandelsexpertin?
Ja, weil für die EU steht schon viel auf dem Spiel. Ne? Also ich betrachte schon mit Sorgen, weil für die EU und für eine offene Volkswirtschaft wie Deutschland steht viel auf dem Spiel. Ne? Also Deutschland ist sehr stark in globale Lieferketten eingebunden. Und das heißt, also die deutsche Wirtschaft hätte von Protektionismus und von einer internationalen Abschottung sehr viel zu verlieren. Also wir zeigen zum Beispiel, dass eine Strategie von Reshoring mit einer starken Rückverlagerung der Produktion nach Deutschland zu einem dauerhaften Rückgang des BIP von circa 5% führen könnte. Also wir wären deutlich ärmer. Das heißt, es ist wichtig, wie ich vorher erwähnt habe, auf die veränderten globalen Rahmenbedingungen zu reagieren. Aber wir sollten nicht auf die Vorteile der globalen Arbeitsteilung, wir sollten nicht die Vorteile der globalen Arbeitsteilung aufgeben, weil genau für die deutsche Wirtschaft sehr viel auf dem Spiel steht.
Nun steht aber ja auch für die US-Wirtschaft auf dem Spiel und es ist ja, also Experten sagen ja auch, dass die US-Wirtschaft unter den Zöllen selbst leiden wird, weil Verbraucher in den USA zurückhaltender einkaufen, weil sie auch nicht wissen, was passiert, weil dort die Inflation angeheizt werden kann. Das ist ja auch nicht das, was Trump will. Muss es erst, ich sag mal, zu dieser schmerzhaften Erkenntnis kommen in den USA, dass es am Ende vielleicht doch wieder zu mehr globalem Handel führt, weil Trump dann merkt, das funktioniert gar nicht mit den Zöllen?
Ja, auch die US-Wirtschaft hätte viel zu verlieren. Wir zeigen auch in unserer Analyse, dass die US-Zölle zu höheren Preisen führt und zu einer höheren Inflation führt. Ne? Auch die US-Wirtschaft hätte viel zu verlieren. Ja.
Glauben Sie denn, Frau Flach, dass wir gerade, ja, ich sag mal, eine Art Zäsur erleben, dass es immer schlechter wird mit der globalen Zusammenarbeit? Oder glauben Sie, dass es auch irgendwo eine Chance gibt und dass sich der Welthandel wieder verbessern wird in den nächsten Jahren, weil alle ja ganz offensichtlich unter negativen Effekten leiden? Also haben Sie Hoffnung, was den Außenhandel angeht?
Ja, es bestehen auch Chancen. Also es ist vor allem wichtig, die Risiken zu minimieren und die sicherheitspolitische Bedeutung der globalen Verflechtungen zu berücksichtigen oder stärker zu berücksichtigen. Aber das zentrale Ziel der EU-Handelspolitik sollte darin bestehen, die handelspolitischen Konflikte so weit wie möglich auf die USA zu begrenzen. Na, es gibt auch einen Rest der Welt, so sagen wir so. Na, und dazu brauchte die EU eine aktivere, aber auch strategisch ausgerichtete Handelspolitik. Also wir brauchen neue bilaterale Handelsabkommen, etwa mit Mercosur, mit Indien oder Indonesien. Und die könnten Impulse liefern, ne? Und auch die stärkere Diversifizierung der deutschen Lieferkette auch fördern. Weil resiliente Lieferketten, die erfordern nicht weniger, sondern mehr Handelspartner in verschiedene Weltregionen. Also resiliente Lieferketten erfordern auch intensivere Handelsbeziehungen, ne? Und auch nicht zuletzt und sehr wichtig, einen vertieften EU-Binnenmarkt. Der größte Vorteil der EU ist ihr großer Binnenmarkt. Das sollten wir nicht aus den Augen
450
verlieren.
Millionen Menschen, nicht wahr?
Genau, also deswegen wichtig ist, die Wettbewerbsfähigkeit der EU zu stärken, damit sie auch als Handelspartner weiter an Attraktivität gewinnt. Also ein vertiefter Binnenmarkt würde nicht nur helfen, mögliche Verluste im US-Handel teilweise auszugleichen, aber wir zeigen auch, ein vertiefter Binnenmarkt würde auch die wirtschaftliche Widerstandsfähigkeit der EU in einer instabilen Weltwirtschaft stärken. Und deswegen ist auch sehr wichtig, dass wir auch den EU-Binnenmarkt stärken, weil, wie gesagt, der größte Vorteil der EU ist ihr großer Binnenmarkt.
Frau Flach, ich habe am Ende dieses Podcasts noch eine persönliche Frage. Sie stammen ja aus Brasilien, Sie haben mal in Harvard geforscht und sind jetzt schon seit sehr vielen Jahren in Deutschland, also Sie kennen die verschiedenen Teile der Welt. Nun ist es ja, das Bild der Deutschen von Deutschland ist gerade arg gescholten in der Öffentlichkeit, auch im Vergleich zu den USA. Wie interessant ist es, hierzulande lehren und forschen zu können?
Ja, also es ist sehr interessant. Also ich würde sogar behaupten, dass es heute aus drei Gründen sogar spannender ist als früher, Außenhandel in Deutschland zu unterrichten. Also erstens, der Außenhandel spielt nach wie vor eine zentrale Rolle für die deutsche Wirtschaft. Also die deutsche Wirtschaft ist sehr stark in globale Wertschöpfungsketten eingebunden. Und aufgrund der vielen Krisen, die sehr starke Auswirkungen auf die globale Lieferketten hatten, ist ja eine Analyse in diesem Bereich besonders wichtig. Zweitens verfügen wir heute über bessere Daten, die neue Fragestellungen und auch eine detaillierte Analyse ermöglichen, was auch die Forschung in diesem Bereich natürlich interessanter macht. Na, wenn wir jetzt auch bessere Daten haben, können wir auch bessere Analyse und bessere Handlungsempfehlungen auch liefern. Und drittens haben auch Themen wie Globalisierung oder auch die geoökonomische Entwicklung bei den Studierenden stark an Interesse gewonnen. Also den Austausch mit Studierenden schätze ich auch sehr. Das macht sehr viel Spaß und deswegen ist tatsächlich aus verschiedenen Gründen, finde ich, das Thema Außenhandel in Deutschland zu unterrichten hochspannend.
Was Positives, das sieht sie auch, die Ökonomin Lisandra Flach vom IFO-Institut, hier bei uns im Podcast Erststimme. Frau Flach, vielen Dank für Ihre Zeit und die spannenden Analysen.
Ja, herzlichen Dank für die Einladung.